Alternativ kann man in dieser Zeit die Entnahme der Welpen vor der Tötung der Elterntiere durchführen. Das heißt, man kann die Elterntiere einfach ihre Status Elterntier berauben. Man kann einfach alle Welpen mal eben kurz umbringen und dann kann man die Elterntiere auch töten. Das ist ein Dammbruch. Damit wird der Wolf genauso behandelt wie der letzte Dreck, genauso respektlos, wie man den Fuchs seit Jahrzehnten schon behandelt, so wird dann auch der Wolf behandelt. Und wenn das so praktiziert wird, neben einigen anderen Dingen, die in dem neuen Jagdgesetz drinstehen, dann ist das nichts anderes als ein Ausrottungsplan. Und das ist, glaube ich, auch einfach das Ziel.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Das ist die 98. Folge vom Wolfspodcast. Allen, die neu dabei sind, herzlich willkommen. Und allen anderen natürlich auch. Der Wolf im Jagdrecht. Das ist die neue Realität. Und ich glaube, die meisten von uns müssen sich erst noch daran gewöhnen. Da Wölfe in Deutschland demnächst in unser aller Namen bejagt werden, haben wir ein Recht darauf zu erfahren, was da auf die Wölfe zukommt, wie die Jagd auf die Urväter und Mütter unserer Hunde ablaufen wird. Mein Gast heute kämpft gegen das neue Jagdgesetz und spricht sich für einen starken Schutz der Wölfe aus. Und auch zur Jagd äußert er sich kritisch. Herzlich willkommen, Dr. Martin Steverding.
Ja, hallo Sabine. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann heute.
Ja, und ich freue mich, dass du am Start bist heute und dir die Zeit nimmst für den Wolfspodcast. Du bist Diplom-Biologe aus Rehde im Kreis Borken in NRW und die meisten der Hörerinnen und Hörer kennen dich, denn du bist aktiv im Artenschutz und im Netzwerk Fuchs. Martin, warum müssen wir uns als Gesellschaft mit dem Thema Jagd auseinandersetzen?
Die Jagd ist meines Erachtens, so wie sie läuft, absolut nicht mehr zeitgemäß. Und die Auswirkungen auf die Natur, auf die Ökosysteme, auf die Tierarten sind gravierend.
Was hast du für einen persönlichen Bezug zur Jagd?
Ich sehe tagtäglich die Folgen der Jagd. Also ich bin ja sehr viel draußen unterwegs. Hier ist eine intensiv landwirtschaftlich genutzte Landschaft mit einer sehr intensiven Jagd, wo die meisten Landwirte auch selber Jäger sind. Und ich kann jeden Tag draußen die Auswirkungen der Jagd sehen, zum Beispiel beim Fuchs. Der Fuchs ist bei uns eine unsichtbare Tierart. Der Fuchs ist bei uns komplett nachtaktiv durch die extreme Bejagung. Und er ist auch so heftig bejagt, dass der Bestand wirklich hier massiv dezimiert ist. Ich kann ein drastisches Beispiel nennen, ganz aktuell. Im Nachbarkreis habe ich gerade ein Projekt laufen oder bin an einem Projekt beteiligt, in dem wir Wildkameramonitoring machen, mit einer ganz anderen Richtung jetzt. Das ist im Rahmen eines laufenden Planverfahrens. Deswegen werde ich jetzt keine Details nennen, aber da hängen mehrere Wildkameras, im Moment sind es 5, an Bachufern und an Grünlandflächen in der Agrarlandschaft. Ich habe teilweise 30, 40 Auslösungen innerhalb einer Nacht durch Wanderratten. Die Kameras hängen seit Monaten. Ich habe noch keinen einzigen Fuchs auf der Kamera gesehen. Es ist einige wenige Male ein Steinmarder aufgetaucht, es ist 2 oder 3 Mal Iltis aufgetaucht, es tauchen hin und wieder Katzen auf, es tauchen jeden Tag Rehe auf und jeden Tag Stockenten und fast jeden Tag Graureiher. Aber kein einziger Fuchs. Und im Umkreis von wenigen hundert Metern habe ich schon 3 Betonrohrfallen gesehen, also Fuchsfallen.
Mhm. Darauf kommen wir noch zu sprechen, auf die einzelnen Methoden, wie Füchse in Deutschland legal bejagt werden. Heute soll es aber auch so ein bisschen darum gehen, dass der Wolf ja jetzt im Jagdrecht ist. Was ändert sich für dich jetzt oder aus deiner Sicht mit der Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht für die Spezies Wolf?
Ja, das ist für mich aus mehrerlei Hinsicht ist das ein Erdbeben. Also der Wolf ist ja gerade erst wieder nach Deutschland eingewandert. Er war sehr lange Zeit ausgestorben, also ausgerottet. Und wurde dann anfangs heftig begrüßt und gefeiert. Der Wolf ist wieder da. Und kaum hat er sich auf ein Drittel oder vielleicht knapp die Hälfte Deutschlands ausgebreitet, wird er schon wieder, ja, im Prinzip vernichtet. Das Jagdgesetz, so wie es jetzt geändert worden ist, ist für mich ein Ausrottungsplan für den Wolf.
Du gehst davon aus, dass die Wölfe unter Umständen durch die Bejagung ausgerottet werden könnten?
Eine lebensfähige Wolfspopulation wird unter dem, was im Jagdgesetz da drin steht, höchstwahrscheinlich nicht fortbestehen können.
Das sind natürlich Aussichten, die wir mehr oder weniger immer befürchten, wenn wir darüber sprechen, dass der Wolf dann jetzt demnächst bejagt wird. Über Details werden wir nachher noch sprechen. Lass uns jetzt mal ganz kurz mit der Fuchsjagd beginnen. Du hältst Vorträge über die Fuchsjagd. Seit wann machst du das?
Also mit den Vorträgen, das ist noch relativ frisch. Ich bin jetzt so seit 4 Jahren gegen die Fuchsjagd aktiv. Ich komme ja so klassisch aus dem klassischen Naturschutz, aus dem NABU. Und wir hatten vor 4 Jahren versucht, im NABU eine fuchsjagdkritische Bewegung sozusagen zu gründen und sind da auf Widerstände gestoßen und haben uns dann sozusagen außerhalb des NABU uns da reformiert und also neu formiert und haben das Netzwerk Fuchs gegründet. Ich bin also einer der Gründungsmitglieder. Wir waren damals zu dritt und haben das Netzwerk Fuchs aufgebaut. Und jetzt ist es mittlerweile relativ groß aus vielen verschiedenen Menschen und auch Organisationen in verschiedenen Teilen Deutschlands oder in ganz Deutschland eigentlich, also eine bundesweite Bewegung gegen die Fuchsjagd. Und wir wollten zusammenführen auch die ganzen anderen Akteure, die es da noch gibt in dem Bereich, wie Pro Fuchs, wie Aktionsbündnis Fuchs, Wildtierschutz Deutschland und so weiter, die alle oder auch viele Einzelpersonen, die sich auch gegen die Fuchsjagd stark machen. Wir machen verschiedene Aktionen, verschiedene öffentlichkeitswirksame Aktionen auch. Dann kann ich nur jetzt mal kurz werben für den 13.06. Da ist auf dem Platz der Deutschen Einheit in Dortmund von 11 bis 14 Uhr eine Aktion Rote Karte gegen Schliefenanlagen, speziell gegen die Schliefenanlage in Dortmund. Aber Schliefenanlagen sind, dazu kommen wir ja noch. Mhm. Ja, im vergangenen Herbst bin ich mal angefragt worden von einer NABU-Gruppe aus dem Nachbarkreis für einen Vortrag über Füchse. Und dann habe ich jetzt schon in den letzten Monaten 3 Vorträge gehalten. Den letzten beim BUND in Lemgo in Ostwestfalen. Und mittlerweile kommen auch mehr Anfragen. Also ich hoffe, dass das so weitergeht, dass ich dann immer mal wieder Vorträge zum Fuchs und zur Fuchsjagd halten darf.
Und da geht's dann um Einblicke in die Fuchsjagd. Wie ist denn die Reaktion der Menschen auf deine Vorträge?
Ja, der Vortrag ist im Prinzip so zweiteilig, also erst zur Biologie des Fuchses, auch mit netten eigenen Aufnahmen von Wildkameras, die ich für den Füchsen gemacht habe, auch mit Welpen. Und dann spreche ich ziemlich schonungslos über die Art und Weise, wie Füchse gejagt werden. Gerade jetzt beim letzten Mal, den Lemgo, waren die Leute wirklich geschockt. Hm. Also das konnten sich die meisten Teilnehmer kaum vorstellen, dass sowas Brutales, sowas auch gegenüber dem Leben der Füchse Respektloses in unserer Landschaft, in unserer Umwelt hier praktiziert wird.
Aber so richtige Infos über Füchse, wie die leben und wie die jagen zum Beispiel, auch das wissen wir alles nicht. Deswegen, was müssen wir über Füchse wissen, lieber Martin?
Ja, sehr viel eigentlich. Also es wird sehr viel Quatsch auch zu Füchsen verbreitet und erzählt. Füchse sind erstmal, sie jagen einzeln. Und dadurch, dass sie einzeln jagen, werden sie oft für Einzelgänger gehalten, was aber gar nicht stimmt. Die jagen also nicht im Rudel wie ein Wolf, sondern die jagen einzeln und deswegen natürlich auch entsprechend kleinere Beutetiere. Füchse sind Mäusespezialisten. Der ganze Körperbau ist auf die Mäusejagd ausgerichtet. Der Fuchs ist schlank und zierlich und hat eine schlanke, lange Schnauze mit sehr spitzen, aber sehr dünnen Fangzähnen, die genau darauf ausgerichtet sind, die Mäuse zu packen und auch in der Vegetation zu ergreifen. Also dann auch mal ins Gras reinzubeißen, um die Maus dann irgendwie zu kriegen. Und der Fuchs hat einen angeborenen sogenannten Maussprung, also der pirscht sich an die Maus ran und dann springt er im Prinzip in hohen Bogen hoch und landet mit allen 4 Füßen auf der Maus, um die dann schnell mit der Schnauze und den Zähnen zu packen. Und der Fuchs ist auch in der Lage, Mäuse unter der Schneedecke zu orten und durch den Schnee hindurch die Mäuse zu ergreifen. Das ist also, gibt's ganz lustige Videos von.
Ja, die kenne ich. Die habe ich auch schon mal gesehen. Wenn die dann dieser Mäuselsprung mit einem hohen Bogen und dann im Schnee landen, im tiefen Schnee landen und aber in der Regel auch erfolgreich sind und die Mäuse dann kriegen, oder?
Genau, die Mäuse dann wirklich mit hoher, guter Quote dann kriegen. Der Fuchs ist aber auch auf der anderen Seite, er ist zwar ein Mäusespezialist, ein Nagetierspezialist, aber er ist auf der anderen Seite auch ein Generalist. Das heißt, der Fuchs ist extrem anpassungsfähig und ist in der Lage, auch ganz unterschiedliche Nahrungsquellen zu nutzen. Und ein erwachsener Fuchs, der Junge zu versorgen hat, kann auch mal größere Beute fangen. Also der schafft auch, ein großer, kräftiger Rüde, schafft es auch, eine erwachsene Graugans oder Kanadagans zu fangen. Das ist so das Größte an Beute, was der Fuchs überwältigen kann.
Und die Hühner im Nachbarsgarten auch und Kaninchen?
Die Hühner und Kaninchen im Nachbarsgarten selbstverständlich auch. Deswegen muss der Nachbar dann seine Hühner und Kaninchen vor dem Fuchs schützen. Das ist ja kein Hexenwerk.
Was er auch tut in der Regel, vor Füchsen schützen wir uns, aber vor Wölfen irgendwie weniger, sind wir weniger bereit, das zu tun. Also ja. Füchse jagen alleine und sie leben aber durchaus in Familienverbünden.
Genau, sie leben dort, wenn sie nicht gejagt werden, also wenn sie nicht von Menschen, von Jägern gejagt werden, dann leben sie meistens in rudelähnlichen Familienstrukturen.
Ach was.
Wo oft auch mehrere Weibchen leben, aber von denen aber nur ein Weibchen dann, also sind in der Regel Familienverbände, also das sind dann ein Elternpaar mit jüngeren Tieren aus den Vorjahren dabei. Es können aber auch, Füchse sind da flexibler als Wölfe, die haben nicht so ganz feste Strukturen, es können auch andere Füchse sich dem anschließen. In dieser Familienstruktur, die durchaus aus 7, 8 Füchsen bestehen kann, pflanzt sich aber nur ein Weibchen fort, also ganz ähnlich wie beim Wolfsrudel. Wenn aber dann die Füchse intensiv bejagt werden, wie das leider in großen Teilen Deutschlands passiert, Und dann baut sich diese Familienstruktur nicht auf. Dann leben die Füchse oft in Paaren, sehr zurückgezogen. Oft passiert auch sogar noch, dass der Rüde geschossen wird und die Fähe dann alleine die Jungen aufziehen muss. Das ist eine ganz andere Situation. Aber wenn die Füchse nicht bejagt werden unter normalen, natürlichen Bedingungen, leben sie in einem Familienverband, in dem sich nur ein Weibchen fortpflanzt und wo dann die anderen Familienmitglieder bei der Aufzucht helfen. Und das ist auch ganz wichtig für die soziale Entwicklung der Jungfüchse, weil junge Füchse sind extrem verspielt. Und dieses extreme Spielverhalten bei jungen Füchsen, die spielen stundenlang am Tag. Und dieses extreme Spielverhalten ist ganz wichtig, weil für die Entwicklung der Füchse, für die körperliche Entwicklung, aber auch für die soziale Entwicklung. Mhm. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass dieser Familienverband intakt ist und die Jungen halt in dieser intakten Sozialstruktur aufwachsen.
Mhm. Inwieweit und warum ist die Jagd auf Füchse überflüssig? Wir haben ja vorhin schon gehört, du sprichst dich dagegen aus, dafür gibt es Gründe. Und du sagst, die Jagd ist überflüssig, schädlich und vor allen Dingen bringt sie gar nichts, ne?
Genau. Die Bestände von Prädatoren, also von Beutegreifern, regulieren sich selbst. Die regulieren sich einerseits über das Nahrungsangebot natürlich und auf der anderen Seite über diese sozialen Interaktionen. Wenn die Fuchsdichte hoch ist und die Nahrung knapp, dann bekommen die Füchse schlichtweg weniger Junge. Die Würfe werden kleiner. Das sehen wir hier bei uns in unserer stark bejagten Landschaft, hier bei mir zu Hause. Da gibt's wahrscheinlich gar keine Familienverbände. Da leben die Füchse bestenfalls in Paaren, weil sie extrem bejagt werden. Und hier, das habe ich an meinen eigenen Wildkameras gesehen, gibt's Wurfgrößen von durchaus 10 Welpen. Und das ist in den Regionen, wo die Füchse, sagen wir mal, natürlich leben dürfen und nicht unter dem ständigen Jagddruck sind, sind die Würfe meistens so ungefähr halb so groß. So regulieren sich die Bestände selbst und die brauchen keine Regulation durch einen Jäger von oben. Das Schlimme ist ja noch, dass wir gerade erst anfangen zu verstehen, wie die Beutegreifer- und Beutebeziehungen funktionieren. Und wenn wir darin eingreifen, das hat Folgen, die wir einfach nicht absehen können, die wir einfach auch nicht kennen.
Dann lass uns jetzt bitte über die Praktiken sprechen, was viele nicht wissen. Wie werden Füchse bejagt?
Auf ganz verschiedene Weise. Zum einen durch Ansitzjagd, also dass die Füchse vom Hochsitz geschossen werden, wobei sehr unterschiedliche Hilfsmittel eingesetzt werden können, um die Füchse vor den Hochsitz hinzulocken. Also eines der bekanntesten sind sogenannte Luderplätze. Luderplätze sind also Orte, an denen man jagdliche Abfälle ablegt, meistens halb eingräbt. Halb eingräbt deshalb, damit der Fuchs sich da ein bisschen mit beschäftigen muss und der auf dem Hochsitz sitzende Jäger dann Zeit hat anzulegen und auf eine gute Schusssituation zu warten. Die Luderplätze werden meistens über Monate regelmäßig bestückt mit, ja, ich habe schon Entenflügel gesehen oder Innereien oder mal einen Kormoran, der irgendwo gefunden worden ist oder was auch immer. Also auch teilweise Fallwild von Straßen, die dann da halb eingegraben werden in der Nähe vom Hochsitz, also in Schussweite. Meistens mit einer Wildkamera bestückt, sodass der Jäger dann sehen kann, zu welcher Tageszeit oder Nachtzeit kommt der Fuchs am regelmäßigsten und dann kann er sich darauf einstellen und setzt sich dann an und schießt den. Dann gibt es auch natürlich die Hasenklage oder die Mäusepfeifchen, also wo dann die Geräusche eines schwer verletzten Hasen durch so eine Tröte nachgeahmt werden oder das Mäusepfeifen nachgeahmt wird, um den Fuchs anzulocken. Oder auch eine Mäuseburg kann eingerichtet werden. Das ist also eine Stelle, an der ein Mäusehaus gemacht wird, also wo ein Raufen aus Stroh zum Beispiel oder auch mehr, vielleicht manchmal ist es auch sogar überdacht, eine Einrichtung gemacht wird, in der Mäuse sich wohlfühlen, in der Mäuse angefüttert werden und in der Mäuse also sich in großen Mengen aufhalten sollen, damit der Fuchs dann kommt, um diese Mäuse da zu fangen in Schussweite. Mhm. Das ist die Ansitzjagd. Mhm. Dann spielt die Fallenjagd oder Fangjagd eine große Rolle.
Okay.
In Nordrhein-Westfalen ist der Einsatz von Totschlagfallen, also von Schlagfallen, verboten. Mhm. Aber in vielen Bundesländern ist der Einsatz von Schlagfallen gegen den Fuchs erlaubt. Ansonsten werden Lebendfallen eingesetzt, auch hier in Nordrhein-Westfalen. Die am häufigsten eingesetzte Falle ist die sogenannte Betonrohrfalle. Das ist ein einige Meter langes Betonrohr mit meistens 30 Zentimeter Durchmesser. Und in der Mitte ist dann die Fangeinrichtung. Also der Fuchs geht in das Betonrohr rein. Die werden teilweise nicht mal beködert. Also manche werden beködert, aber Köder ist gar nicht unbedingt notwendig, weil der Fuchs sehr gerne in diese Betonrohre einfach reingeht als Versteckplatz.
Okay.
Der geht auch gerne in so Grabenrohre, wenn da gar kein Wasser drin ist, auch ganz gerne rein, um da den Tag zu verbringen. Mhm. Deswegen sind diese Betonröhren für den Fuchs einfach attraktiv. Und deswegen werden sie als Falle benutzt. Also das ist natürlich auch sehr, ich sag mal, hinterhältig, nenne ich es mal.
Ja, die sieht man ja manchmal auch so auf Feldern am Wegesrand, wo ich mich immer frage, verirrt sich da nicht auch mal ein Hund oder eine Katze drin?
Auf jeden Fall. Also da ist ja dann in der Mitte die Fangeinrichtung drin. Also wenn der Fuchs oder das Tier durch die Mitte läuft, dann wird ein Wippmechanismus ausgelöst, ein Wippbrett oder ein Wipprohr ausgelöst. Und dann fallen an beiden Seiten des Falleninneren die Klappen runter und dann ist das Tier in der Mitte gefangen. Und ein Fallenmelder sendet dem Jäger dann Signal. Also ein elektronischer Fallenmelder sendet das Signal, die Falle ist zugeschnappt. Mhm. Und wenn das dann, der Jäger ist verpflichtet, am nächsten Morgen dann dieses Tier aus der Falle zu holen.
Nicht sofort. Kann eine Nacht dazwischen liegen.
Es kann eine Nacht dazwischen liegen und diese Nacht kann im Winter auch 16, 17 Stunden lang sein.
Okay.
Wir haben im Dezember Sonnenuntergang hier in ungefähr 16.30 Uhr, glaube ich. Das heißt, ab dann kann man damit rechnen, dass die Füchse aktiv werden. Sagen wir, um 17 Uhr geht so ein Fuchs da rein. Und sitzt möglicherweise bis zum nächsten Morgen um 9. Also im Winter, im Dezember wird es erst um 9 Uhr hell oder um 8:30. Mhm. Von 17 bis 9 Uhr kann dieser Fuchs durchaus in der Falle sitzen und auf seinen Tod warten.
Ist der in der ganzen Zeit, in der er da sitzt, im Überlebensmodus, das heißt im Panikmodus, weiß man das? Oder fällt er irgendwann in sich zusammen?
Man weiß, dass es gibt ja diese Berichte von Jägern, auch von Kameras, glaube ich sogar zum Teil, dass die sagen, oh, die schlafen da drin. Und dieses Schlafen da drin ist mit Sicherheit kein Schlafen, dieses Schlafen da drin ist Apathie. Mhm. Es gibt ja die drei Möglichkeiten, Fight, Flight, Freeze, also kämpfen, flüchten oder Apathie einfrieren. Kämpfen kann der Fuchs da nicht, da ist kein Gegner, gegen den er kämpfen kann in der Falle. Er kann versuchen zu flüchten, also er kann versuchen, aus der Falle rauszukommen, das wird er auch anfangs tun. Da wird er versuchen, da irgendwie mit den Krallen, Zähnen irgendwo einen Ausgang zu finden, wird aber nicht funktionieren. Und dann hat er irgendwann nur noch die Möglichkeit, in Apathie zu verfallen.
Wie sieht das im Sommer aus? Wir haben ja aktuell hohe Temperaturen, teilweise bis zu 35 Grad. Wenn jetzt so ein Fuchs mittags in so eine Falle läuft und der Jäger vielleicht gar nicht sofort Zeit hat zu kommen, weil er vielleicht berufstätig ist oder so, dann sitzt der Fuchs bei diesen Temperaturen ohne Wasser in dieser Falle fest. Ist das so?
Kann durchaus passieren. Also in Nordrhein-Westfalen ist die Jagd auf Altfüchse zwischen dem 1.3. und dem 15.7. nicht erlaubt. Also die Schonzeit für Altfüchse endet ab dem 15.7. Dann dürfen ja auch die Fallen erst fängig gestellt werden. Aber 15.7. wir wissen ja, das ist die heißeste Jahreszeit. Die meisten dieser Betonrohrfallen stehen zwar im Schatten zwischen Büschen, aber ich kenne auch welche, die in einer komplett offenen Sonne stehen. Und da möchte ich eigentlich nicht wissen, wie heiß das da in der Kiste wird. Vor allem ist das ja so ein kastenförmiger Bau, dieser Mittelteil der Falle. Die Betonröhre selber wird ja wahrscheinlich gar nicht so ganz heiß, weil dieses Beton isoliert ja durchaus. Mhm. Aber dieser Kasten um den Mittelteil rum, der wird da wahnsinnig heiß.
Der Jäger bekommt also Nachricht darüber, dass die Falle ausgelöst hat, dass da also ein Tier drin ist. Dann fährt er dahin und er fährt ja nicht dahin, um das Tier dann wieder freizulassen, sondern was passiert dann?
Also freilassen passiert dann, wenn es nicht die Zielart ist. Also da kann auch mal ein Hase reingehen zum Beispiel, das lauter Neugier, den lässt er dann ja hoffentlich frei. Man kann ihn nicht kontrollieren, aber ich gehe jetzt mal einfach mal wohlwollend davon aus. Wenn aber dann der Fuchs da drin ist, dann wird ein Abfangkorb in das eine Ende der Röhre gestellt, also so ein Drahtkorb und manchmal auch ein Abfangnetz. Und dann wird mit einem Schieber von der anderen Seite her dieses Tier, also erst werden natürlich die Fallklappen hochgemacht, damit der Schieber da durchgeht. Und ein langer Schieber mit einem, da muss man sich vorstellen, so eine Holz- oder Kunststoffplatte, die den Durchmesser hat, der etwas kleiner als der Röhrendurchmesser ist, an einem langen Stab. Und mit diesem langen Stab schiebt der Jäger dann den Fuchs in den Abfangkorb rein. Und im Abfangkorb wird in der Regel mit einer Kurzwaffe, mit einem Revolver, dann per Fangschuss, wie man so schön sagt, getötet.
Was ist ein Fangschuss?
Ein Fangschuss ist der Schuss sozusagen entweder eines Tieres in einer Falle, eines gefangenen Tieres in einer Falle, oder auch das Erlösen eines verletzten, angeschossenen oder auch angefahrenen Tieres.
Und das klappt in der Regel kurz und schmerzlos oder ist das unter Umständen auch mit Leid verbunden?
Ich denke, dass der Schuss tatsächlich kurz und schmerzlos klappt, weil wenn der Revolver am Abfangkorb vielleicht 20 Zentimeter vom Kopf des Fuchses entfernt ist, sollte das funktionieren, sage ich jetzt einfach mal. Aber der Fuchs hat ja dann schon einiges hinter sich, wenn es dann soweit ist in der Falle.
Was passiert dann in der Regel mit dem Kadaver?
Das ist mal eine gute Frage. Also was ich sicher sagen kann, ist, dass die allermeisten Füchse nicht verwertet werden. Mhm. Und die allermeisten Füchse werden einfach nur weggeschmissen. Ob die dann tatsächlich fachgerecht entsorgt werden über Tierkörperbeseitigung oder ob die dann einfach irgendwo verbuddelt werden oder einfach in den Wald geschmissen werden. Was da am häufigsten ist, kann ich gar nicht mal sagen. Ich kenne mal mehrere Fälle, wo Bekannte von mir schon tote Füchse irgendwo in größerer Menge, auch durchaus 8, 9 Stück auf einem Haufen, irgendwo im Wald gefunden haben.
Du hast es eben angesprochen, es kommen durchaus aber auch andere Fallen zum Einsatz, sogenannte Schlagfallen. Kannst du uns mal ganz kurz erklären, wie die funktionieren?
Ja, es gibt verschiedene Schlagfallen. Es gibt das verbotene Tellereisen. Das ist eine Schlagfalle, die auf Druck auslöst. Wenn also ein Tier da reintritt, dann schlägt er einfach zu und dann ist meistens der Fuß drin. Die sind EU-weit verboten. Das heißt aber, der Einsatz ist EU-weit verboten. Der Handel mit Tellereisen ist weiterhin erlaubt. Also jeder Depp, sag ich mal, kann im Internet Tellereisen kaufen. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob diese Tellereisen nicht doch noch hier oder dort angewendet werden. Ich habe selber schon mal Tellereisen gesehen, die im Wald gestanden haben. Das ist aber 25 Jahre her. Was zum Beispiel in Niedersachsen oder auch in anderen Bundesländern erlaubt ist, die als an Totschlagfallen ist der Schwanenhals oder das Eiabzugseisen. Also wichtig ist auf jeden Fall bei den erlaubten Typen, das sind keine auf Druck auslösenden Fallen. Das ist also, wenn ein Tier da reintritt, dann schlägt die nicht zu, sondern die lösen auf Zug aus. Das heißt, der Köder wird in der Falle befestigt und das Tier muss relativ kräftig ziehen, damit die Falle ausgelöst wird. Und dann soll die Falle angeblich selektiv sein. Das heißt, eine für den Fuchs ausgerichtete Falle ist dann so groß, hat einen so großen Bügel, dass dann, wenn der Fuchs daran zieht, in der Regel er dann sozusagen ins Genick oder in den Hals geschlagen wird und dann auch meistens wahrscheinlich sofort tot ist. Aber ich sage in der Regel und meistens, weil das alles nicht so ganz immer passt. Wenn da ein kleineres Tier reingeht, ein Wiesel zum Beispiel, das wird dann nicht am Hals getroffen, sondern vielleicht irgendwo am Bauch oder noch weiter hinten und kann durchaus dann auch eine Zeit lang leben. Und es ist auch bei Füchsen schon vorgekommen, dass die Füchse nicht direkt gestorben sind.
Und woher weiß man das? Wie kriegt man das mit?
Es gibt einen ganz drastischen Fall, den gab es, ich glaube, im vergangenen Jahr. Da hat eine Überwachungskamera in einem Hauseingang einen Fuchs aufgenommen, der mit einer Totschlagfalle sich in diesen Hauseingang geschleppt hat. Und da wurde klar, dass dieser Fuchs diese Totschlagfalle schwerst verletzt, diese Totschlagfalle über eine Distanz von über 200 Metern mit sich geschleift hat. Und dann ist er elendig in dieser Hauseinfahrt krepiert. Das ist natürlich in mehrfacher Hinsicht illegal. Also erstmal ist die Falle mit Sicherheit mangelhaft gewesen. Die Falle hat einfach nicht genug Kraft, mit zu wenig Kraft zugeschlagen. Die Falle hätte auch gar nicht bewegt werden dürfen. So eine Falle muss in einem Fallenbunker stehen. Die Falle muss also komplett eingeschlossen in einem Gehäuse stehen und muss auch befestigt sein, sodass das Tier die Falle gar nicht rausziehen kann. Hm. Das ist also in mehrfacher Hinsicht. Und dann hat das natürlich aufgezeigt, dass solche Fallen A, nicht garantiert sofort töten und B, nicht wirklich selektiv fangen. Die hat den Fuchs irgendwo am Körper erwischt, also weit hinter dem Hals. Das zeigt, dass das mit dem selektiven Fangen und dem gezielten Fangen und der gezielten schnellen Tötung bei Totschlagfallen zwar meistens klappen mag, aber dass es doch eine ganze Menge Fälle gibt, in denen das nicht klappt. Und das ist ja nur durch großen Zufall, dass dieser Fuchs die Falle vor die Kamera geschleppt hat. Mhm. Ist das bekannt geworden?
Inwieweit werden solche Verstöße gegen das Tierschutzrecht juristisch geahndet? Ist das überhaupt möglich? Kann man das rückvollziehen, wo der Fuchs herkam, wo die Falle herkam?
In dem Fall weiß ich jetzt das Ergebnis gar nicht, ehrlich gesagt. Aber das ist natürlich in vielen Fällen ziemlich schwierig, weil es ist schwierig, auf den Verantwortlichen zu finden, wenn dann der Jagdpächter, Jagdausübungsberechtigte sagt, das war ich nicht. Ist es sehr schwer, einen Gegenbeweis anzutreten. Von daher werden meines Erachtens die meisten Fälle nicht wirklich geahndet.
Du sammelst Fotos von Lebendfallen. Wofür tust du das?
Ich sammle Fotos eigentlich von allen Jagdschweinereien, nenne ich es mal, die mir unterkommen. Ich fotografiere alles, was ich an solchen Sachen finde. Also nicht nur Lebendfallen, sondern alle anderen Dinge, die da draußen passieren, auch. Und damit machen wir Öffentlichkeitsarbeit. Es ist ganz wichtig, die Bevölkerung aufzuklären. Und das ist auch jetzt auch der Hauptinhalt der Arbeit des Netzwerks Fuchs und der anderen Organisationen, die Fuchsjagd kritisieren und sich um das Thema kümmern. Aufklären, aufklären, aufklären. Für Social Media, für Websites, für öffentliche Aktionen, für Plakate und so weiter.
Dann sind wir beim nächsten großen Thema, wie Füchse bejagt werden in Deutschland. Und da kommt dann jetzt die Baujagd ins Spiel. Ganz kurz für alle die sich damit nicht so auskennen. Was heißt denn Baujagd überhaupt?
Ja, die Baujagd heißt das Jagen des Fuchses an seinem Rückzugsort, dem Bau. Also der Fuchs ist ja Der lebt ja den größten Teil des Jahres außerhalb seines Baus und übernachtet auch oder übertagt meistens auch im Freien. Aber zur Paarungszeit und zur Aufzuchtszeit ist der Fuchs an seinen Bau gebunden und hält sich natürlich auch entsprechend häufig im Bau auf. Und die Baujagd ist die Jagd mit Hunden im Fuchsbau. Das heißt, Hunde werden in den Fuchsbau reingetrieben, um den Fuchs rauszutreiben. Mhm. Draußen vor dem Bau warten die Jäger und schießen auf den flüchtenden Fuchs. Und das sind die Hunde, die da eingesetzt werden, sind vor allem Dackel, mhm. also Teckel, oder kleine Terrierrassen, wie zum Beispiel der deutsche Jagdterrier oder auch der Foxterrier. Und diese Rassen, diese Hunderassen, einschließlich unserer allseits geliebten Dackel, verdanken ihre Existenz dieser Baujagd. Die sind eigens vor Jahrhunderten schon zum Teil eigens für die Baujagd auf Fuchs und Dachs gezüchtet worden. Mhm. Das hat also eine unglaublich lange Tradition. Die Baujagd ist unfassbar brutal, weil erstmal wird der Fuchs an seinem Rückzugsort aufgelauert. Die flüchtenden Füchse, also die aus dem Bau flüchtenden Füchse, werden ganz häufig nicht richtig getroffen. Und was noch gravierender ist, es kommt gar nicht selten zu Kämpfen zwischen Fuchs und Hund oder Dachs und Hund unter Tage. Also in dem Bau.
Und dann besteht auch durchaus ein großes Verletzungsrisiko, auch für die Jagdhunde in dem Fall dann.
Definitiv. Also wenn ein Dachs drin ist, dann ist die Chance oder die Gefahr, dass der Hund da gar nicht mehr rauskommt, ziemlich hoch.
Weiß man Zahlen irgendwie, wie oft das passiert oder bleibt das im Dunkeln verborgen?
Das bleibt im Dunkeln verborgen. Wir wissen aber, dass der Dachs extrem wehrhaft ist und dass der Dachs normalerweise auch sich nicht aus dem Bau rausbewegen lässt. Der Dachs fühlt sich in seinem Bau am sichersten und verteidigt sich bis aufs Blut in dem Bau. Also wenn der Hund dann den Dachs versucht zu stellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich groß, dass der Dachs in Gegenwehr geht und den Hund dann auch durchaus schwer verletzt oder auch tötet.
Das geht dann klar oder das wird eingepreist in den Spaß der Bejagung in diesem Fall?
Im Prinzip wird es eingepreist. Ich meine, man versucht natürlich meistens, wenn man Füchse jagen will, den Dachskontakt zu vermeiden. Also den Hund so zu konditionieren, dass er nur dann in den Bau reingeht, wenn er nach Fuchs riecht, also wenn der Fuchs da drin ist, und nicht in den Bau reingeht, wenn er nach Dachs riecht. Das klappt natürlich nicht immer, aber das wird dann schon versucht. Also die Baujagd auf Dachse wird selten mehr praktiziert, weil das natürlich extrem für den Hund gefährlich ist. Aber auch die Baujagd auf Füchse ist für den Hund gefährlich, weil gerade dann, wenn eine Füchsin schon Junge hat, und das kommt gar nicht so selten vor bei der Baujagd, dann wird diese Füchsin versuchen, diese Jungen zu verteidigen und dann wird diese Füchsin auch mit dem Hund kämpfen. Und die Baujagdsaison geht ja üblicherweise bis Ende Februar. Und Ende Februar sind schon viele Fuchswelpen geboren. Also hier bei mir, ich wohne in einer sehr wintermilden Landschaft, in der es eigentlich so gut wie nie Schnee gibt. Der Frühling beginnt hier also sehr früh und ich weiß ganz genau von meinen Wildkameraaufnahmen von Füchsen, die Anfang April schon groß sind mit rotem Fell und agil vor dem Bau spielen. Diese Füchse sind im Februar geboren. Das ist ganz regelmäßig.
Die Hunde, die da zum Einsatz kommen, das sind besonders ausgebildete Hunde und die genießen eine besondere Art der Ausbildung, nämlich in den, du hast es vorhin schon angesprochen, sogenannten Schliefenanlagen. Und da kommen wir jetzt zu einem echten Brennpunktthema, was immer wieder heftig diskutiert wird und was zunehmend zum Glück in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerät. Diese Schliefenanlagen werden diskutiert, weil sie sind extrem tierschutzwidrig, denn in den Schliefenanlagen zur Ausbildung von Hunden werden quasi als lebende Köder Füchse eingesetzt.
Richtig, genau. Die Füchse fristen dort ein jämmerliches Leben in aller Regel. Als Trainingsobjekte für die Tötung ihrer eigenen Artgenossen.
Die leben dann auch da drin. Also die werden nicht nur zu Trainingszwecken dort gehalten, sondern die leben dann auch ihr ganzes Leben in dieser Anlage rund um die Schliefenanlage rum.
Genau. Also in der Regel sieht das so aus, die Schliefenanlage selbst ist ein Gangsystem mit verschiedenen Kesseln und verschiedenen Abzweigungen und Steigungsstrecken und Gefällestrecken und so weiter. Und da wird der Fuchs reingesetzt. Und wird dadurch genötigt, der Fuchs, das ist mit Angst verbunden, warum, das sage ich gleich noch. Der Fuchs wird da in der Regel wirklich durchgenötigt durch diese Anlage. Da sind Deckel auf den Gängen, die kann man anheben. Und dann kann man den Fuchs jeweils mit einem Stock oder einem Schieber dann sozusagen durch diese Gänge hindurch nötigen, bis er dann in den zentralen Übungskessel drin ist. Und dann wird der Hund nachgeschickt und soll den Fuchs dann stellen und verbellen. Und zwischen Hund und Fuchs muss ein Trennschieber sein. Seit 1995 ist das in Deutschland vorgeschrieben, dass Hund und Fuchs räumlich voneinander getrennt sind, dass also der Hund den Fuchs nicht direkt berühren kann. Das war noch vor 1995 anders und das ist auch in einigen osteuropäischen Ländern immer noch anders. Da werden dann durchaus auch die Füchse mal von den Hunden in der Schliefenanlage totgebissen. Das ist aber in Deutschland zumindest legal nicht mehr möglich. Und der Fuchs, obwohl er vom Hund natürlich nicht direkt berührt werden darf, zumindest wenn es unter legalen Mitteln läuft, hat jedes Mal, wenn er vom Hund in diesen Übungskessel gestellt wird, eine unfassbare Stress- und Angstsituation. Es gibt ein Video, das hat Robin Jähne damals gemacht im Auftrag des Veterinäramts des Kreises Lippe in der Schliefenanlage in Lemgo-Vossheide 2018. Ein Video eines Fuchses in einem Übungskessel während einer Übung. Während der Hund dann also unmittelbar vor dem Übungskessel stand und den Fuchs dann angekläfft hat. Und man braucht keine Ahnung von Tierverhalten zu haben, man braucht kein Experte zu sein. Man muss sich diesen Fuchs einfach nur ein paar Sekunden lang anschauen in diesem Video. Mhm. Dann weiß man sofort, dieser Fuchs hat unfassbar Angst. Was dieser Fuchs durchmacht, ist gar nicht zu glauben. Und das passiert immer und immer und immer wieder. Wie viel Dutzend oder hundert Mal der Fuchs das in seinem Leben aushalten muss. Dann kommt noch hinzu, dass die Füchse dann auf dem Gelände der Schliefenanlage gehalten werden. Die meisten Schliefenanlagen haben zwei oder drei Übungsfüchse, mit denen sie dann Schliefenübungen machen. Und die Haltung ist in allen Schliefenanlagen, die ich bis jetzt gesehen habe, und ich habe eine ganze Menge von diesen Schliefenanlagen schon gesehen, in allen Schliefenanlagen mehr oder weniger schlecht bis teilweise extrem schlecht. Wir haben Schliefenanlagen gesehen, wo fünf Monate nicht gereinigt worden ist. Mhm. Wo die Füchse in ihrer eigenen Scheiße standen. Mhm. Wo die Füchse mit irgendwelchen billigen Hundetrockenfutter versorgt worden sind, mit entsprechenden Mangelerscheinungen. Wo Verletzungen von der Füchse nicht behandelt worden sind. Wo die mit schlecht verhaltenen Verletzungen in der Schliefenanlage rumgelaufen sind. Und. Massive Verhaltensstörungen. Die Füchse in Schliefenanlagen, alle Schliefenfüchse, die ich bis jetzt wirklich gut dokumentieren konnte, zeigen massive Bewegungsstereotypien. Also rennen wie die Irren hin und her und zeigen also ganz, ganz krasse Verhaltensauffälligkeiten durch die Übungen und Prüfungen sicherlich, aber auch einfach durch die viel zu enge und viel zu kleine Haltung ohne Abwechslungsmöglichkeit, ohne Beschäftigungsmöglichkeit.
Wieso ist das erlaubt?
Das fragen wir uns alle. Wie sowas erlaubt sein kann, ist es rechtswidrig, ist ganz klar tierschutzwidrig. Es gibt da ganz klare, fundierte juristische Analysen zu von der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht und vom Rechtsanwalt Dirk Wüstenberg. Ganz klare Darstellungen, dass das eigentlich nach Tierschutzrecht strafbar ist. Das sind Straftaten. Das ist der Straftatbestand der Tiermisshandlung oder Tierquälerei.
Aber irgendwie scheint es ja die Betreiber dieser Schliefenanlagen immer wieder hinzukriegen, zu vergewissern, dass dort alles mit rechten Dingen zugeht. Also irgendwie kriegen die ja immer einen Persilschein, oder?
Ja, zum Glück nicht mehr immer. Die haben schon einige Schließungen veranlasst. Aber das gelingt dann nur, wenn man wirklich die Situation gut dokumentiert. Wir hatten eine Schliefenanlage zum Beispiel auch hier in Rehde, meinem Heimatort. Und da ist es uns gelungen, auch dadurch, dass sie in direkter Nähe lag und wir sehr oft hinfahren konnten, ist es uns gelungen, dann über den Zaun, über die Brüstung hinweg die Füchse auch zu filmen und das Verhalten der Füchse aufzunehmen. Dann hatten wir Veterinäramt und Mitarbeiterinnen vom Landesumweltamt, die da sehr gut uns unterstützt oder mitgezogen haben. Und dann ist es wirklich gelungen, dass diese Schliefenanlage auf Druck dann geschlossen worden ist. Und das ist uns auch in mehreren anderen Schliefenanlagen schon gelungen. Und was mittlerweile auch der Fall ist, dass manche Schliefenanlagen einfach sang- und klanglos schließen. Also plötzlich sind die einfach nicht mehr aktiv. Wir kriegen davon nichts mit. Schauen mal wieder nach, was ist denn an der Schliefenanlage da los? Und dann sehen wir, oh, die ist total zugewachsen und verbuscht oder verwahrlost und sehen, ja, die haben dicht gemacht.
Trotzdem halten unglaublich viele Jäger immer noch daran fest, dass sie mit dieser Trainingsmethode ihre Hunde ausbilden wollen.
Ja, es ist die Frage, ob das wirklich so viele Jäger sind, weil die Baujagd, also die Schliefenanlagen dienen ja des direkten Trainings der Baujagd, also des Hundetrainings für die Baujagd. Und die Baujagd ist ja jagdlich völlig unbedeutend. Mhm. Also selbst wenn die Fuchsjagd notwendig sein würde, die Fuchsjagd ist meines Erachtens absolut überflüssig, aber selbst wenn sie notwendig sein würde, könnte man locker auf die Baujagd verzichten. Die Baujagd macht in Nordrhein-Westfalen einen Gesamtanteil an der Fuchsstrecke von gerade mal 1,4% aus. Nachzulesen in den Erläuterungen zur Jagdstrecke von 2023/24 vom Landesumweltamt. Mhm. Bei 1,4% Anteil an der Gesamtjagdstrecke kann mir niemand erzählen, dass das irgendeine Notwendigkeit hat. Und auf der anderen Seite kann man auch sagen, ein Großteil der Jäger macht keine Baujagd. Also ein Großteil der Jäger macht das nicht. Mhm. Erstmal, weil es relativ ineffizient ist und zweitens aber auch, weil selbst Fuchsjäger zum Teil sagen, das ist eine Tierquälerei, die ich nicht verantworten kann.
Und wie sieht das mit der Fallenjagd aus? Wie hoch ist da der Anteil?
Der ist deutlich höher, da kann ich jetzt nicht genau sagen, wie viel Prozent. Ich meine irgendwo mit 20-30%, aber kann auch sein, dass ich daneben liege. Da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher. Den höchsten Anteil bei an den geschossenen Füchsen hat die Ansitzjagd unter Hilfsmitteln, also Luderplätze, Mäuseburgen, Lock- und Reizjagd, also sprich Anlocken durch Beutetierlaute. Also die Ansitzjagd mit allen Hilfsmitteln, die hat den höchsten Anteil bei der Fuchsjagd und die Baujagd ist jagdlich komplett unbedeutend.
Aber wir halten fest, die Fallenjagd, die eben beschriebene Schlagfallenjagd und auch die Lebendfallenjagd, das ist eben halt keine Ausnahme, sondern jagdlich eben doch die Regel.
Das ist jagdlich die Regel. Das ist also, zwar hat die Fallenjagd nicht den höchsten Anteil an der Gesamtstrecke, aber sie hat einen erheblichen Anteil und sie gehört zum ganz normalen Jagdalltag. Ich kenne alleine hier in meinem Gemeindegebiet oder in meinem Stadtgebiet hier in Rehde, wir haben 80 Quadratkilometer knapp Fläche und davon ist 70% ungefähr Agrarfläche, kenne ich knapp 30 Fallenstandorte und Fuchsfallen.
Wie sieht das aus bei den Füchsen? Gibt es da auch eine Welpenbejagung?
Ja, leider. Und das ist eigentlich sogar fast das Grausamste. Also die Baujagd ist ja schon grausam genug, aber die Jagd auf Fuchswelpen toppt wirklich alles. Und zwar werden da wirklich die spielenden Welpen vor dem Bau abgeknallt oder an Fallen gefangen. Und in Fallen gefangen, nicht in allen Bundesländern sind die erlaubt, zum Beispiel eine Eberswälder Jungfuchsfalle, die wird in den Baueingang reingestellt, reingeklemmt. Die anderen Baueingänge werden so weit zugemacht, dass die Jungfüchse, die Welpen, nur den Bau über diesen einen Eingang verlassen können, in dem die Falle steckt. Das heißt, die Jungfüchse, die Fuchswelpen haben dann nur die Möglichkeit, in die Falle reinzugehen. Und die Falle besteht aus mehreren Kammern, das heißt, die ist so ein Reusensystem, wo dann also mehrere Kammern drin sind, wo die Jungfüchse sich dann so langsam nach und nach dann vorarbeiten, wenn sie dann in ihrer Not, im Durst und Hunger dann irgendwann letztendlich doch den Bau verlassen und in diese Falle reingehen. Dann sind sie da drin gefangen, weil sie dann nicht zurück können, weil das ein Reusensystem ist oder ein Klappensystem ist, wo sie da drin stecken bleiben. Und das kann mehrere Tage dauern, also es wurde schon dokumentiert, dass das bis zu 6 Tage dauert, bis diese Welpen alle in dieser Falle drin sind. 6 Tage ohne Versorgung, 6 Tage ohne Wasser, ohne Nahrung. Das heißt, die sind wirklich in der äußersten Not des Verhungerns oder Verdurstens, gehen sie dann irgendwann in diese Jungfuchsfalle rein.
Passiert das vor den Augen der Eltern?
Das passiert vor den Augen der Eltern. Und das ist nicht in allen Bundesländern erlaubt, aber das ist das Brutalste, was ich mir vorstellen kann. Und was dort passiert, wo die Jungfuchsfallen nicht erlaubt sind, wie Nordrhein-Westfalen, dort setzt sich der Jäger einfach zum Beispiel mit seinem Ansitzhocker vor den Fuchsbau, stellt vielleicht vorher eine Wildkamera auf, um zu gucken, wie viele sind's. Dann sieht er, okay, es sind 7, sag ich mal. Und dann weiß er, okay, ich muss jetzt mit meinem Hocker da hinhocken und so lange schießen, bis ich 7 Welpen erwischt habe.
Also die wollen dann auch wirklich den kompletten Nachwuchs dann töten?
Den kompletten Nachwuchs töten und ich kann noch eins draufsetzen. In den Bundesländern, in denen Altfüchse keine Schonzeit haben. Es gibt ja mehrere Bundesländer, in denen auch erwachsene Füchse keine Schonzeit haben, wo die also 12 Monate im Jahr geschossen werden, dürfen natürlich während der Aufzuchtzeit die Elterntiere nicht geschossen werden. Das ist generell, gilt für alle Wildarten, für alle Tierarten, alle jagdbaren Tierarten. Elterntiere, die für die Versorgung der Jungen wichtig sind oder essentiell sind, dürfen nicht geschossen werden. Dort, wie zum Beispiel in Bayern, wo die Fuchsjagd auf Altfüchse ganzjährig erlaubt ist, kann man den Elterntierschutz umgehen, indem man alle Jungen umbringt. Und dann sind die Jungen alle tot, dann sind die Elterntiere keine Elterntiere mehr, dann kann man die auch noch schießen.
Das heißt, man umgeht diesen Elterntierschutz, indem man einfach die Kinder, um die es ja geht, tötet, damit die Eltern keine Eltern mehr sind, ja, um dann die Eltern auch zu töten. Sowas könnte ja uns auch bei den Wölfen passieren. Wir haben ja letzte Woche gesprochen, das können wir ganz kurz einfügen. Wir kommen ja nachher noch zu den Wölfen und was auf die zukommt, aber wir können ja jetzt schon mal ganz kurz einfügen. Es hat ja letzte Woche in der Folge mit Ines, haben wir ja über ein Schreiben gesprochen, was an die Landesjägerschaft in Niedersachsen von Helmut Dammann-Tanke rausging, mit Blick auf die Grafschaft Bentheim, wo ja 2 Wölfe zum Abschuss freigegeben sind oder waren oder wie auch immer, mitten in der Elterntierschutzzeit. Und da hat Dammann-Tanke ja darauf hingewiesen, dass es unter Umständen, obwohl es da eine formelle Verfügung gibt, rechtliche Probleme geben könnte. Und hat in dieser Angelegenheit einen Brief geschrieben an die Landesjägerschaften. Und wenn man diesen Brief jetzt ganz genau durchliest, dann steht dort etwas drin, was Anlass zur Sorge gibt, dass diese Unterwanderung des Elterntierschutzes uns unter Umständen auch bei den Wölfen drohen könnte. Und zwar habe ich mir jetzt mal das Kapitel hier vorgenommen. Ich habe dir das ja auch geschickt im Vorhinein. Ne?
Ja, ja.
Ab dem 1. Juli kann eine Entnahme eines Elterntieres unter bestimmten Voraussetzungen zugestimmt werden, sofern sichergestellt ist, dass ausreichend ältere Jungtiere bzw. Jährlinge vorhanden sind, welche die weitere Versorgung und Führung der Welpen übernehmen können. Ist natürlich biologisch gesehen Quatsch, aber egal. Jetzt kommt der Satz der Sätze. Von Helmut Dammann-Tanke. Alternativ kann in dieser Zeit die Entnahme der Welpen vor der Tötung der Elterntiere erfolgen. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig die Informationen zur Rudelstruktur als Ergebnis eines intensiven und belastbaren Monitorings für ein effektives Bestandsmanagement sind. Gehen da bei dir die Alarmglocken an?
Ja, mehr Alarmglocke geht gar nicht. Also das ist wirklich für mich ein absoluter Hammer. Der Satz davor ist eigentlich schon ein ziemlicher Hammer. Die Jagdzeit auf die Wölfe geht ja am 1. Juli los. 1. Juli, das heißt, die Welpen sind dann meistens so um die 2 Monate alt. Wolfswelpen werden ja meistens so Ende April, Anfang Mai geboren. Die sind also um die 2 Monate alt. Dann wird hier vorausgesetzt, dass man bei 2 Monate alten Welpen schon Elterntiere töten kann, weil ja ihre Rolle schon durch ältere Jungtiere oder Jährlinge übernommen werden kann. Das finde ich schon ein Knaller. Das finde ich schon allein ein Hammer. Aber dann kommt ja wirklich der Oberhammer. Alternativ kann man in dieser Zeit die Entnahme der Welpen vor der Tötung der Elterntiere durchführen oder kann erfolgen. Das heißt, man kann die Elterntiere einfach ihre Status Elterntier berauben. Man kann einfach alle Welpen mal eben kurz umbringen und dann kann man die Elterntiere auch töten. Das ist ein Dammbruch. Damit wird der Wolf genauso behandelt wie der letzte Dreck, genauso respektlos, wie man den Fuchs seit Jahrzehnten schon behandelt, so wird dann auch der Wolf behandelt.
Das kommt aus der Feder von Helmut Dammann-Tanke, der ist der Präsident des Deutschen Jagdverbandes und auch Chef der niedersächsischen Jägerschaft. Er tut sich immer hervor, dass er sagt, die Jägerschaft hat so viel Ahnung. Hier haben wir eben so ein gutes Beispiel, wo man genau sieht, dass das eben nicht stimmt. Und es geht auch noch weiter, wenn wir jetzt gerade bei diesem Schreiben sind. Da sind wir nämlich letzte Woche gar nicht groß drauf eingegangen. Ab Ende Oktober ist in der Regel davon auszugehen, dass die Welpen ausreichend selbstständig sind, um auch ohne unterstützende Elterntiere oder ältere Geschwister überleben zu können. Das ist ja wohl die größte Desinformation, die ich seit langem gelesen habe. Neben Herdenschutz mit der Waffe, den es ja auch nicht gibt, aber es gibt natürlich auch keine Wolfswelpen, die im Oktober sich schon alleine versorgen können. Aber das schreiben die da einfach rein und behaupten andernorts dann von sich, sie seien die großen Wolfsexperten. Das ist auch irgendwie schräg, oder?
Ja, ich gehe eigentlich sogar noch weiter. Also es kann einem Helmut Dammann-Tanke nicht entgangen sein, dass das nicht stimmt. Das sind Basisfakten der Wolfsbiologie, die hier einfach negiert werden. Und das geschieht meines Erachtens mit voller Absicht. Und wenn das so praktiziert wird, neben einigen anderen Dingen, die in dem neuen Jagdgesetz drinstehen, dann ist das nichts anderes als ein Ausrottungsplan. Und das ist, glaube ich, auch einfach das Ziel.
Sie haben ja im Prinzip mit den Füchsen Erfolg damit gehabt, das einfach zu tun. Im Verborgenen passiert das seit Jahrzehnten. All das, was wir jetzt auch gerade über die Fuchsjagd besprochen haben, auch das Töten von kleinen Fuchswelpen, die einzeln vollständig auch teilweise vor den Eltern getötet werden. Wir reden jetzt auch gar nicht davon, dass es auch tatsächlich sogar Legenden darüber gibt, dass die einfach nur erschlagen werden. Das habe ich selber in einem Jagdforum gelesen, um sich die Kugel zu sparen. Ja. Also die Jäger haben damit Erfolg. Im Verborgenen können sie schalten und walten, wie sie wollen. An uns allen vorbei. Wie kann das sein?
Ja, es ist einfach schwer zu kontrollieren, was draußen passiert. Das ist irgendwo in großen Teilen rechtsfreier Raum. Die Jäger beanspruchen irgendwo die alleinige Macht, irgendwo eine alleinige Vormachtstellung, irgendwo auch draußen im Feld und Wald. Ich würde jetzt nicht alle Jäger in einen Sack werfen. Also es gibt auch natürlich vernünftige Jäger, aber es ist natürlich, es ist verbreitet, passiert das so. Es ist einfach auch ein Raum, der total schwer zu kontrollieren ist. Alles, was abseits der öffentlichen Wege passiert, kriegt man kaum mit. Wenn irgendwo eine Jagd stattfindet, geht man auch nicht verlässt man die öffentlichen Wege nicht, weil es gefährlich ist. Und da haben die einen großen, in vielen Teilen tatsächlich rechtsfreien Raum. Also ich habe da schon sehr viel erlebt. Ich bin seit Jahrzehnten täglich draußen und habe da schon einige Dinge gesehen, die wirklich heftig sind. Und je tiefer man reinguckt und je intensiver man in das System Jagd mal Einblicke bekommt, desto schlimmer wird's.
Du hast eben etwas sehr Wichtiges gesagt und das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal betonen. Ich weiß natürlich auch, dass nicht jeder Jäger Füchse jagt. Das ist mir klar. Ich habe auch gerade im Zuge der letzten Podcast-Folge zum Thema Jagd mit Rudolf Winkelmeier ganz, ganz viel Kontakt gehabt mit Jägerinnen und Jägern, die sich bei mir gemeldet haben und die gesagt haben, hey, pass auf, es gibt auch ethische Jäger. Und dass ganz, ganz viele eben halt gerade eben nicht mehr Füchse jagen oder zumindest nicht auf diese Art und Weise, wie wir das hier gerade beschrieben haben. Das gehört zur Wahrheit dazu. Das ist aber leider nicht die Mehrheit. Und wir sprechen hier über etwas, was tatsächlich aber Alltag ist in der Jägerschaft. Sie müssen sich von innen heraus erneuern und sie müssen zulassen, dass man auch mal Dinge kritisch hinterfragt und dass man auch mal so ein bisschen in so eine Neuordnungsphase kommt, wo man sagt, was ist jetzt überhaupt noch erforderlich und was ist für die Menschen da draußen, für die wir das ja auch tun, tragbar überhaupt, ne? Und diesen Prozess, den möchte ich hier mit solchen Podcast-Folgen wie heute, den möchte ich einfach fördern, unterstützen und anschieben. Ich möchte nicht alle Jäger in eine Ecke stellen, aber wir müssen die Dinge beim Namen nennen. Das ist halt ganz, ganz wichtig, dass wir das an dieser Stelle auch nochmal sagen, ne?
Ja, das ist wichtig. Und ich habe ja in unterschiedlichen Gegenden schon gewohnt. Ich habe ja 4 Jahre lang in Rheinland-Pfalz im Kreis Bad Kreuznach gewohnt. Und da kann ich sicher sagen, dass dort wesentlich weniger Fuchsjagd und auch insgesamt wesentlich weniger Jagd auf sogenanntes Raubwild stattfindet. Da war es ganz normal im Mai, Juni, wenn die Abende lang waren und die Tiere Junge zu versorgen hatten, täglich Füchse zu sehen, die dann abends auch schon um 18, 19 Uhr, manchmal auch schon deutlich eher am Tag, irgendwo auf den Wiesen am Mäuseln waren. Ich habe auch dort beide Marderarten, Stein- und Baummarder, regelmäßig tagsüber gesehen. Habe dort auch im Sommer teilweise schon 1-2 Stunden vor Sonnenuntergang die ersten Dachse auf den Wiesen rumlaufen sehen. Das zeigt mir, dass dort ganz anders gejagt worden ist. Und hier bei mir zu Hause in Rehde im Kreis Borgen, hier sieht man keinen Fuchs, hier sieht man keinen Marder, hier sieht man nichts von diesem sogenannten Raubwild, gar nichts. Mhm. Also das Einzige, was ich hin und wieder mal sehe, ist durch Zufall mal im Scheinwerferlicht vom Auto mal einen Steinmarder, der mal über die Straße läuft. Aber sonst sieht man eigentlich nichts. Man findet auch keine totgefahrenen Füchse auf den Straßen. Die sind wirklich selten hier. Die sind so selten, dass die auch nicht tot auf der Straße liegen, wie sonst, wie man das woanders findet. Mhm. Da sieht man, dass es einerseits, also es ganz unterschiedliche Arten und Weisen gibt, wie bei der Jagd mit diesen Tieren, Füchsen und anderen Beutegreifern umgegangen wird.
Zu den Beutegreifern gehören ja auch die Waschbären. Da sehen die Jagdmethoden ähnlich, oder?
Ja, zum Teil. Sind zum Teil ähnlich. Ich glaube, der Anteil Fallenjagd ist größer, aber sonst ist es im Prinzip ähnlich wie bei Füchsen. Also Baujagd auf Waschbären kenne ich jetzt nicht. Es kann sein, dass es mal zufällig passiert, dass auch ein Waschbär mal in der Fuchsbau sitzt, aber das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme.
Bei den Waschbären sieht es ja so aus, dass da die Bejagung offenbar auch nicht viel zu bringen scheint, weil die Waschbären werden immer mehr anstatt weniger, obwohl sie so unter massivem Jagddruck stehen. Das ist auch biologisch erklärbar.
Ja, Waschbären sind erstmal noch schwerer zu bejagen als Füchse, weil Waschbären sind, ich würde sagen, noch heimlicher oder noch schwerer zu bekommen als Füchse, schwieriger anzulocken. Und die Jagd scheint ja auf den Waschbärbestand keinerlei Einfluss zu haben. Also die Jagdstrecke steigt und steigt, aber der Waschbär breitet sich trotzdem kontinuierlich weiter aus. Und deswegen bringt die Jagd auf den Waschbären einfach nichts. Es gibt ein ganz spannendes Beispiel, was im vergangenen Herbst in der Lokalzeit des WDR zu sehen war. Ein Fall in Hagen, also in der Stadt Hagen in Nordrhein-Westfalen, wo 48 Waschbären innerhalb von 3 Jahren in einem Garten gefangen worden sind. In einer und derselben Stelle sind nacheinander 48 Waschbären gefangen worden. Und das wurde damit dargestellt, oh, es gibt so viele Waschbären. Es gibt so unfassbar viele Waschbären, dass 48 Waschbären gefangen worden sind in einem Garten. Mir zeigt das auch einfach nur ganz eindrucksvoll, die Jagd bringt überhaupt nichts. Da wird ein Waschbär gefangen, dann kommt innerhalb von 1 oder 2 Wochen ein neuer Waschbär. Und nimmt die gleiche Stelle ein. Und der wird dann auch wieder gefangen. 48 mal Try and Error. Man muss dann nach 48 mal langsam gelernt haben, dass das nichts bringt. Da kann man die Falle noch so oft aufstellen. Das kann man auch 100 oder 200 mal machen. Die Waschbären werden dadurch einfach nicht weniger.
Aber wie könnte man die Population in irgendeiner Weise in Schach halten oder begrenzen? Oder muss man das überhaupt bei Waschbären?
Ob man das muss oder müsste, kann man jetzt unterschiedlicher Ansicht drüber sein, weil der Waschbär ist ja eine nicht einheimische Art und nimmt eine ökologische Nische ein, die es so in der europäischen Fauna vorher nicht gab. Es ist einerseits ein Tier, was äußerst gut klettern kann, was aber die Marderarten auch natürlich können, Baum- und Steinmarder. Aber was beim Waschbär anders ist, der kann mit seinen extrem geschickten Vorderpfoten fast arbeiten wie mit Händen und kann unter anderem auch zum Beispiel Fledermäuse aus Baumhüllen rausangeln sozusagen. Deswegen kann der Waschbär durchaus punktuell ein ökologisches Problem sein. Das kann ich gar nicht ganz ausschließen. Aber es gibt schon eine ganze Menge Hinweise darauf, dass die Problematik, ökologische Problematik Waschbär doch massiv aufgebauscht wird, um die Bejagung zu rechtfertigen. Dass das also wesentlich weniger schlimm ist, als es so in der Öffentlichkeit kursiert. Wir müssen damit sowieso leben. Also wir können nicht mit vertretbaren Mitteln den Waschbärbestand dezimieren oder reduzieren. Wir müssen einfach damit leben, dass er da ist. Und die Probleme, die Waschbären machen an Gebäuden, dass die Dachböden verwüsten und solche Sachen, was da tatsächlich passiert, die kann man nur dadurch lösen, dass man die Waschbären mechanisch abhält. Hm. Dafür gibt es einiges an erprobten Mitteln. Das ist nicht ganz einfach und auch nicht ganz billig. Das ist völlig klar. Das ist, wer die Waschbären am Haus hat und hat ein verwinkeltes altes Haus mit ganz vielen Ecken und Kanten und Erkern und sonst wie, der hat schon Arbeit. Also das ist, aber es ist möglich.
Hm. Man liest ja jetzt innerhalb der Jägerschaft immer häufiger davon, dass Arten wie Fuchs, Waschbär und Nutria verspeist werden, also zubereitet werden als Nahrungsmittel. Ist das jetzt eine Rechtfertigung für diese anlasslose Bejagung oder steckt da wirklich dahinter der Gedanke, dass man Tiere wirklich nutzen will und auch der menschlichen Nahrungskette zuführen will?
Also bei Waschbär oder Dachs halte ich das zum Beispiel für eine Rechtfertigung der Bejagung, dass man ihnen Gründe sucht, diese Tiere weiter zu bejagen. Fuchs dann in dem Fall, falls Füchse gegessen werden, irgendwie Fuchspfeffer habe ich schon mal gelesen, sicherlich auch. Das ist, glaube ich, einfach nur an Haaren herbeigezogene Begründung. Nutria ist ja ein vegetarisch lebendes Tier oder weitgehend vegetarisch lebendes Tier. Und Nutrias werden ja in anderen Ländern ja auch schon längere Zeit tatsächlich in der Küche verwendet, sozusagen gegessen. Bei der Nutria ist das vielleicht ein bisschen anders, aber im Prinzip ist es alles dasselbe. Man versucht, die Jagd zu begründen, indem man sagt oder indem man suggeriert, ja, wir benutzen die Tiere doch.
Irgendwo in Thüringen oder Sachsen war das, glaube ich, da wurden Kochkurse oder Zubereitungskurse angeboten und da hieß es dann irgendwie, der Zulauf aus der Jägerschaft war groß, ja, kann man sich vorstellen. Ja. Na gut, vielleicht steckt ja auch einfach der Gedanke dahinter, dass man das, was man schießt, auch essen möchte. Wie man das jetzt findet und wie appetitlich das jetzt klingt, einen Fuchs, einen Waschbär oder so zu essen, gut, Nutria mal außen vor, bleibt jetzt jedem selber überlassen. Martin, ich würde sagen, dann lass uns jetzt zu einem Thema kommen, was ja in diesem Podcast normalerweise Standard ist. Da geht es ja um den Wolf, alle Bereiche des Lebens der Wölfe und eben halt in diesem Fall jetzt die Jagd auf Wölfe. Wir müssen jetzt mal detailliert darüber sprechen, was jetzt im Zuge der Bejagung auf die Wölfe zukommt. Also quasi, wie diese kommende Wolfsjagd aussehen kann oder vielleicht sogar wird. Und da haben wir ja gerade beim Fuchs angefangen mit der Ansitzjagd. Das heißt, ein Jäger sitzt auf dem Hochsitz und schießt die Zielart ab. So wird es ja wahrscheinlich beim Wolf in der Regel dann sein, wenn es darum geht, ein Tier zu erlegen.
Ansitzjagd wird es beim Wolf wahrscheinlich eher weniger geben. Ich kann es mir dort vorstellen, wo es einen Riss gegeben hat von Weidetieren, dass dann vielleicht direkt am Folgetag schon oder in der Folgenacht an der Weide angesessen wird, um diesen Wolf, der dann vielleicht, weil er Erfolg hatte, nochmal kommen könnte, den dann an der Weide zu schießen. Das kann ich mir vorstellen. Das geht sicherlich auch per Ansitzjagd, indem entweder steht da zufällig gerade ein Hochsitz oder der Jäger setzt sich auf dem Ansitzhocker irgendwo an und erwartet dann den Wolf. Aber dadurch, dass die Luderjagd verboten bleibt, also es bleibt verboten, Wölfe anzufüttern, das heißt, die Jagd mit Ludern auf Wölfe ist nicht legal, die wird auch nicht legal werden, denke ich, fällt die Ansitzjagd ansonsten weitgehend aus. Was aber wahrscheinlich eine größere Bedeutung haben wird als bei der Fuchsjagd, ist die Bewegungsjagd, also die Drückjagd oder Treibjagd, vor allem Drückjagd. Dass also entweder Wölfe im Rahmen von Drückjagden auf sogenannte Schalenwild, also auf Rehe und Hirsche, mitgeschossen werden. Was ich aber auch noch eher glaube, ist, dass auch gezielt Drückjagden auf Wölfe eingesetzt werden, also durchgeführt werden.
Wie sieht sowas aus? Erzähl mal bitte, wie läuft so eine Drückjagd ab?
Also Drückjagd und Treibjagd ist im Prinzip, vom Prinzip her dasselbe. Man spricht von Treibjagd, wenn Niederwild gejagt wird, Drückjagd, wenn Schalenwild, also Huftiere, Pflanzenfresser gejagt werden. Im Prinzip ist das aber beides dasselbe. Da gibt es Schützen und Treiber. Die Schützen stehen, entweder sitzen die auf Hochsitzen, auf Drückjagdböcken an oder stehen irgendwo an einer Schneise zum Beispiel und warten darauf, dass die Treiber, die meistens mit Hunden, mit Glöckchen und ein bisschen Geräusch, dann die Tiere vor sich hertreiben, dass die Tiere dann den Schützen sozusagen vor die Gewehre kommen. Und bei der Drückjagd soll es so sein, dass die Tiere relativ langsam getrieben werden, dass sie halt nicht durchrennen, weil ein rennendes Tier schwer zu treffen. Passiert natürlich nicht immer, gelingt natürlich nicht immer. Deswegen weiß man, dass bei den Drückjagden die Fehlschussquote sehr hoch ist. Es kursiert sogar eine Zahl von 70% Fehlschüssen, die bei Drückjagden oder 70% nicht sofort tödlicher Schüsse bei Drückjagden. Ich kann die jetzt nicht verifizieren, ich kann sie auch nicht widerlegen. Aber selbst wenn es nur 50% wären, wäre das schon katastrophal. Das heißt, also bei Drückjagden kommt es sehr häufig zu Verletzungen, Fehlschüssen und in regelmäßig sind auch Nachsuchen dann möglich nach den verletzten Tieren. Und das wird auf die Wölfe zukommen. Und ich glaube, dass der Wolf bei einer Drückjagd noch schwieriger zu schießen ist als ein Reh oder ein Hirsch, weil der Wolf sehr agil und sehr schnell ist und oft auch mit sehr hoher Geschwindigkeit auch durch recht dichte Vegetation flüchten wird, weil der Wolf ja auch in der Lage ist, in relativ dichter Vegetation zu rennen und seine Beute zu verfolgen. Deswegen glaube ich, dass es eine hohe Quote an Fehlschüssen auf Wölfe bei Bewegungsjagden geben wird.
Das heißt also, ein Wolf wird angeschossen und kann sich noch irgendwie wegbewegen, sich verstecken im Unterholz. Dann kommt die Nachsuche ins Spiel. Das macht ein Hund oder ein Mensch? Wer macht das?
Ja, die Nachsuche machen ja Menschen mit Hunden gemeinsam. Es gibt ja dann Hunderassen, die speziell für die Nachsuche sozusagen ausgebildet sind oder gezüchtet worden sind. Also die Blutspuren suchen, Bloodhounds oder so. Also es gibt ja eine ganze Reihe Hunderassen, die auf die Nachsuche spezialisiert sind. Ob das beim Wolf tatsächlich geschieht, das sei mal dahingestellt, weil ein Wolf ist natürlich ein angeschossener Wolf. Ist natürlich für den Hund hochgradig gefährlich.
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ein angeschossener Wolf ist sicherlich nicht unproblematisch. Und ist es nicht auch so, dass die Hunde manchmal alleine auf Nachsuche sind, ohne Halter?
Ja, durchaus. Und zumindest halt recht weit vom Halter entfernt. Und da sind natürlich angeschossene Wölfe für den Hund natürlich absolut lebensgefährlich. Und deswegen war ich auch zu bezweifeln, dass nach einer Wolfsjagd regelmäßig nachgesucht wird.
Mhm. Aber das bedeutet auf jeden Fall, diese Bewegungsjagden werden auf unsere Wölfe zukommen.
Da gehe ich stark von aus.
Und da gibt es dann so eine Jahreszeit, wo das gemacht wird, wahrscheinlich ab 1.10., so wie das auch bei anderen Tierarten der Fall ist?
Ja, wahrscheinlich ist das dann vor allem der Oktober, weil die Wolfsjagdsaison soll ja bis zum 31.10. laufen. Also die Jagdzeit ist vom 1.7. bis 31.10. Mhm. Und die Bewegungsjagden beginnen ja erst im Oktober. Das heißt, gut, ob das bei Wölfen schon eher für den Wolf schon eher durchgeführt werden kann, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich gehe da mal davon aus, dass vor allem im Herbst dann Bewegungsjagden stattfinden können.
Dann das Thema Baujagd. Bei den Füchsen, hast du gesagt, spielt das eine kleinere Rolle? Wird das bei den Wölfen eine Rolle spielen?
Wie gesagt, bei den Füchsen spielt das jagdlich kaum eine Rolle, aber es ist leider eine unsägliche Tradition und deswegen bei manchen Jägern wirklich hoch im Kurs. Das wird bei den Wölfen aber wahrscheinlich keine Rolle spielen oder mit Sicherheit keine Rolle spielen, weil eine Baujagd auf Wölfe kann ich mir nicht vorstellen, weil die überlebt kein Hund. Also ein Wolf ist schon wehrhaft genug, um so ziemlich jeden Hund von sich wegzuhalten, beziehungsweise gegebenenfalls auch im Kampf dann zu verletzen.
Anders sieht das aus mit der Fallenjagd?
Das ist meines Erachtens tatsächlich zu befürchten. Also ich kann mir jetzt im Moment nicht so genau vorstellen, wie eine Lebendfalle aussehen soll für einen Wolf, weil man darf den Wolf ja auch nicht anfüttern. Auf der anderen Seite kann ich mir aber schon vorstellen, dass auch Totschlagfallen für den Wolf eingesetzt werden dürfen. Das ist nämlich nach Jagdgesetz offensichtlich erlaubt, weil im Jagdgesetz drin steht, dass Wölfe nicht mit Fallen gefangen werden dürfen, die nicht selektiv fangen. Also Wölfe dürfen also nur mit Fallen gefangen werden, die selektiv fangen. Wie selektiv eine Falle fangen muss, das ist natürlich auch wieder eine Ermessensfrage. Über Selektivität von Fallen haben wir ja vorhin schon gesprochen, von Totschlagfallen auch. Das heißt aber, die Fangjagd auf Wölfe, die Fallenjagd auf Wölfe wird kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wahrscheinlich auch mit Totschlagfallen. Was aber natürlich beim Wolf, das haben wir ja vorhin schon besprochen, was natürlich ganz klar kommen wird, ist ja die Jagd auf Welpen. Mhm. Das ist vollkommen klar. Und die wird meines Erachtens alleine schon, also wenn die so durchgeführt wird, wie der Deutsche Jagdverband das fordert, mit Abschuss von bis zu 40% der Welpen, dann reicht das schon, dass die Wolfspopulation in die Knie gezwungen wird.
Weil wir ja wissen, dass ohnehin nur die Hälfte, wenn überhaupt, überlebt, das erste Jahr, ne, von den Welpen. Und da greift man jetzt schon viel früher ein, nämlich bei den Welpen, wenn sie 8 Wochen alt sind, wenn die erste Selektion noch gar nicht erfolgt ist.
Richtig.
Und dann geht das da aufs Ganze, gehen die aufs Ganze und entnehmen die. Wie wird das passieren? Wie werden diese Welpen getötet werden?
Ich gehe davon aus, genau wie beim Fuchs, dass der, also nicht jetzt nicht vielleicht auch in so Welpenfallen, könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, aber falls das nicht erlaubt ist, dann mit Ansitz vor dem Bau. Wölfe sind ja dafür bekannt, dass die jetzt ihren Nachwuchs und ihren Bau nicht gegen Menschen verteidigen. Also der Wolf greift keinen Menschen an, der in den Bau geht. Das passiert anscheinend nicht. Obwohl das ja könnte von der Körperkraft her, aber er macht's nicht. Deswegen ist es wahrscheinlich für den Jäger relativ bequem, sich vor dem Wurstbau hinzusetzen auf dem Hocker und einfach zu warten, dass die Welpen rauskommen und zu schießen. Genau wie beim Fuchs.
Das ist heftig, oder?
Ja, das ist ziemlich heftig. Was da jetzt passiert ist mit dem Wolf ins Jagdgesetz und auch mit diesen unglaublich weitreichenden Möglichkeiten zur Wolfsbejagung, die jetzt bestehen, das geht ja noch weiter. Das ist ja die Erlaubnis, Wölfe nach Schadensfall im 20 Kilometer Radius um den Schadensfall innerhalb von 6 Wochen zu bejagen. Und das auch, wenn der Haltungszustand ungünstig ist, dass Behörden anordnen können, dass bestimmte Gebiete wolfsfrei zu halten sind und so weiter. All das kommt ja zusammen. Das hätte ich vor wenigen Jahren für nicht möglich gehalten, dass das in Deutschland passiert. Also ich hatte schon Bedenken mit der Ausbreitung des Wolfs, dass es da Konflikte gibt und dass es da Hetze geben wird und dass da auch illegal einiges passiert. Aber dass jetzt auf ganz legalem Weg, also nicht legal, das Jagdgesetz ist ja nicht legal, das Jagdgesetz ist ja rechtswidrig, aber auf nach Jagdgesetz legalem Weg die Wolfspopulation wahrscheinlich innerhalb von wenigen Jahren, von kurzer Zeit, an den Rand der Ausrottung gebracht wird oder vielleicht weitgehend ausgerottet wird, dass das möglich ist. Das ist für mich ein völliger Dammbruch, das ist ein Erdbeben für mich.
Ganz ehrlich, jeder normale Mensch, der im Wald in der Natur ist und dort spielende Wolfswelpen sieht, die sind unglaublich niedlich, sie sind aber vor allen Dingen auch faszinierend und spannend. Normale Menschen freuen sich und wollen jeden Moment bewusst erleben und wollen diese Bilder nie wieder vergessen. Manche fotografieren sie, was ja gut ist. Und dann gibt es da Menschen, denen geht einer ab, wenn sie die abschießen können. Das ist doch nicht normal.
Ich kann es absolut nicht verstehen. Ich versuche auch gar nicht, irgendwie die Beweggründe oder die Gefühlsregung, sofern es da welche gibt, überhaupt nachzuvollziehen, weil es ist für mich so fern und so weit weg, dass ich da keinerlei Verständnis für habe, wie man sowas tun kann. Die Jagd zur Welpenzeit, also zu der Zeit, wo die Welpen meistens ungefähr 2 Monate alt sind, die ist ja vom Jagdverband durchgedrückt worden. Da sieht man ja auch, was da, welcher Geist da in diesem Jagdverband herrscht. Mhm. Und dieser Jagdverband repräsentiert ja zum Glück nicht alle Jäger. Es gibt da eine ganze Reihe Jäger, auch die dem deutschen Jagdverband sehr kritisch gegenüberstehen. Die sind mir aber zu leise. Es muss wirklich mal gegen diesen Jagdverband, gegen Helmut Amann-Tamke und seine Schergen, nenne ich es jetzt mal, wirklich mal Widerstand kommen. Und zwar massiver Widerstand, auch aus der Jägerschaft. Das ist absolut wichtig.
Also wir müssen auf jeden Fall auch da dranbleiben, weil auch wir haben ja ein Recht daran, dass da draußen alles auch in unserem Sinne passiert. Und die Natur als solche darf ja nicht irgendwie für solche Sachen missbraucht werden, wenn Gesetze gebrochen werden. In dem Fall zum Beispiel das Tierschutzgesetz, was ja in vielerlei Hinsicht dann, wenn es anlasslos ist, auf jeden Fall ein Punkt ist, ein wichtiger Punkt ist. Ne? Wenn man Tiere ohne Grund tötet, ja, verstößt das gegen das Tierschutzgesetz, ganz einfach.
Ja, und die Wolfsjagd, also das Jagdgesetz, die Jagdgesetzveränderung hinsünderlich des Wolfs, das verstoßen ja auch gegen Europarecht, also gegen die FFH-Richtlinie und so weiter.
Wir sind jetzt an dem Punkt, wo ganz viele Hörerinnen und Hörer zu Hause sitzen und verzweifelt sind, genauso wie ich das in diesem Moment jetzt auch gerade bin. Was kann man tun, um aktiv zu werden und legal, sachlich und sauber gegen solche Machenschaften vorzugehen?
Das Wichtigste ist eigentlich aufklären, aufklären, aufklären. Also natürlich immer sachlich bleiben, aber aufklären, aufklären, aufklären. Und natürlich die Behörden unter Druck setzen, indem man UWG, also Anfragen nach Umweltinformationsgesetz macht, indem man auch Politiker anschreibt und so weiter. Indem die Behörden und die Politiker zu spüren bekommen, aus der Bevölkerung kommt Widerstand. Die Bevölkerung nimmt das da nicht hin, was passiert.
Dass sie einfach merken, da findet jetzt ein Wandel statt. Die Menschen im Land, die wollen wissen, was da draußen passiert. Und dann kann man sich ja auch noch in Gruppen engagieren. Du bist ja selber auch aktiv. Welche Gruppen empfiehlst du?
Ja, es gibt einige. Also es gibt natürlich das Netzwerk Fuchs, in dem ich selber aktiv bin, was ich mitgegründet habe, was wir also mit einigen Leuten gemeinsam gegründet haben. Es gibt Pro Fuchs, es gibt das Aktionsbündnis Fuchs. Das sind auch Gruppen, die sich für den Fuchs stark machen, mit denen wir auch gemeinsam arbeiten. Es gibt natürlich Wildtierschutz Deutschland, die sich zum Fuchs und zum Wolf auch häufig geäußert haben, sehr kritisch der Jagd gegenüberstehen, auch allgemein der Jagd gegenüberstehen, nicht nur zum Fuchs und Wolf, sondern auch zu anderen Wildtieren. Und was ich auch ganz eine erfreuliche Entwicklung finde, ist, dass es mittlerweile Organisationen gibt, die Jagden tatsächlich dokumentieren, die also auf legale Art und Weise Jagden begleiten und dokumentieren, Bewegungsjagden vor allem. Da hat Huntwatch mit begonnen. Huntwatch kommen aus der Schweiz. Huntwatch, also Jagdbeobachtung. Und die begleiten Jagden auf legalem Wege und filmen auch Jagden auf legalem Wege. Und mittlerweile gibt es auch hier eine zweite Organisation in Deutschland, die das Gleiche macht, Jagd im Visier. Und das ist eine sehr gute Entwicklung, weil ich auch mitbekommen habe, dass das schon ordentlich Aufruhr sozusagen in Teilen der Jägerschaft gebracht hat. So von wegen, oh, da sind jetzt welche, die sind wirklich professionell unterwegs, die wissen genau, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Wir müssen da jetzt richtig aufpassen. Mhm. Genau das ist das, was sie brauchen, dass dieser rechtsfreie Raum mal beleuchtet wird. Dass diejenigen, die da draußen unterwegs sind, auch wissen, die werden beobachtet. Die stehen genau wie alle anderen Menschen auch irgendwo unter einer gewissen sozialen, gesellschaftlichen Kontrolle und können nicht machen, was sie wollen.
Ich erinnere mich gerade an einen Fall in Hessen. Das war, glaube ich, letztes Jahr im Oktober oder November. Da war Jagd im Visier zusammen mit der Taskforce Artenschutz im Einsatz. Und genau. Von daher kenne ich Jagd im Visier. Da steckt, glaube ich, der Tierschutzverein Düsseldorf dahinter. Die
genau,
Anita.
Genau. Anita Kreuzer, genau.
Genau, richtig. Also das heißt, diesen Gruppen kann man sich mit bestem Gewissen anschließen, weil die machen nur legale Dinge. Die sind jetzt nicht diejenigen, die jetzt draußen rumlaufen und Jagden stören oder so, sondern sie dokumentieren, halten das fest und, genau. Und dann wird es eben halt zu gegebener Zeit veröffentlicht oder im Worst Case den Behörden übergeben.
Ne? Genau. Die Jäger fühlen sich schon dadurch gestört, ne? Wenn dann, sagen wir mal, Jagdkritiker in der Nähe rumlaufen und auch Kameras in der Hand haben, dann fühlen sich die Jäger schon gestört. Und dann wird oft auch ganz laut geschrien, oh, das ist Tatbestand der Jagdstörung, Straftatbestand. Mhm. Aber man muss einfach genau wissen, wie weit man gehen darf.
Warst du selber schon mal draußen in der Situation, dass du so eine Bewegungsjagd begleitet hast, die angeschaut hast und da vielleicht auch Dinge erlebt hast?
Ja, nicht direkt systematisch begleitet. Ich bin schon ein paar Mal sozusagen reingeraten. Es ist hier zum Beispiel bei mir zu Hause in einem kleineren Waldgebiet, das einem Fürsten gehört, also Adelsbesitz ist, ist regelmäßig im Winter eine Drückjagd. Meistens sind es, glaube ich, sogar zwei Drückjagden im Januar, Dezember und Januar. Und da bin ich mal an einem total nebligen Samstag quasi in die Drückjagd reingestolpert. Da haben wohl dann Schilder gestanden an den Wegen und Straßen, die da durchlaufen, Achtung Treibjagd, aber die Wege waren dann nicht gesperrt. Und dann bin ich sozusagen mehr oder weniger in den Kugelhagel geraten, habe dann gesehen, wie die Leute dann angeschossene oder zerschossene Rehe hinter sich hergeschleift haben und einige wirklich brutale Dinge gesehen, während Familien mit Kindern da spazieren gegangen sind, samstags vormittags. Und das bei einem dicken Nebel, ne, wo wirklich die Sicht eingeschränkt war.
Das ist ja brandgefährlich. Das ist ja
das im Prinzip, fand ich sehr gefährlich. Ja. Also die mögen von den Wegen weggeschossen haben, aber das Gebiet hat so ein dichtes Wegenetz und wir wissen, dass ein Büchsengeschoss 5 Kilometer Reichweite hat. Ich fand das brandgefährlich.
Okay, also das heißt, da waren ja dann auch akut Menschen in Gefahr. Das passiert ja auch hin und wieder tatsächlich, dass Menschen zu Schaden kommen. Es kommen auch manchmal Haustiere zu Schaden durch Jägerhand. Das sind aber immer noch Ausnahmen. Aber immerhin, das passiert und das Risiko ist ja da. Und es ist größer als das Risiko, von einem Wolf verletzt zu werden. Das müssen wir an dieser Stelle auch mal ganz deutlich sagen. Ne?
Erheblich größer. Ich habe sowas von keine Angst vor Wölfen. Also das ist sowas schon schräg, über die Gefahr durch Wölfe zu sprechen. Wir haben in Europa keinen einzigen Fall, dass ein Wolf mal irgendwie einem Menschen gegenüber aggressiv begegnet wäre. Auch dieser Hamburg-Fall, der Wolf war in völliger Panik, der war total in die Enge getrieben und hat die Frau umgerannt. Das würde auch jedes andere Tier machen. Das hätte auch ein Wildschwein oder ein Hirsch gemacht in der gleichen Weise. Wir lassen in Deutschland zu, dass hemmungslos auf unseren Straßen, auf unseren Autobahnen gerast werden darf. Wir lassen zu, dass der Verkehr kaum irgendwo kontrolliert wird, dass jeden Tag ungefähr 9 Menschen in Deutschland durch Straßenverkehr umkommen. Und reden über die Gefahr durch Wölfe, also ich finde das total schräg.
Wenn du jetzt mal so zurückblickst, du hast ja jetzt auch schon so ein paar Jahre Erfahrung mit der Jagd. War das früher anders? Hat sich da irgendwas verändert? Für mich gefühlt und für viele Leute, die ich so kenne, gefühlt wird die Jagd offensiver, sie wird undurchsichtiger. War das immer schon so?
Da habe ich so differenzierte Erinnerungen, sage ich mal. Also ich habe ja eben schon mal gesagt, dass man hier keine Füchse sieht. Und ich bin sehr oft, ich beschäftige mich intensiv mit meiner Freizeit auch mit Eulen, vor allem mit dem Uhu, und bin sehr oft in der Dämmerung, also abends, nachts unterwegs und habe auch eine Wärmebildkamera dabei und weiß wirklich, wie schwer es ist, hier bei uns mal einen Fuchs zu Gesicht zu bekommen. Das hat sich verschärft. Also als ich Jugendlicher war, in den 80ern, da habe ich doch immer mal wieder auch Füchse tagsüber gesehen. Immer mal wieder. Also nicht häufig, nie häufig, aber immer mal wieder. Also das scheint wirklich die Fuchsjagd scheint wirklich intensiver geworden zu sein. Auf der anderen Seite gibt es aber Dinge, die ich früher als Jugendlicher erlebt habe, die ich heute nicht mehr kenne, die ich schon seit langer, langer Zeit nicht mehr erlebt habe. Dass irgendwo völlig illegale Quetschfallen aufgestellt waren mit dicken Steinen, wo dann also ein Köder drin war und eben so ein selbstgebauter Mechanismus. Und wenn dann der Marder oder Fuchs dann da reinging, dass dem der Kopf mit irgendeinem riesen Steinbrocken zerschlagen worden ist. Solche Fallen habe ich gefunden. Oder vergiftete Enten- und Kaninchenköpfe, die immer ausgelegt waren und sowas. Das habe ich jetzt seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt.
Beim Thema Luderplätze fällt mir noch was ein. Eine Frage, die ich schon lange mal beantwortet haben wollte. Wir sehen jetzt in der letzten Zeit immer häufiger in den Wäldern große Tiere, die abgelegt werden und das firmiert dann als Luderplatz. Da ist die Frage, auf welche Zielart, wenn jetzt zum Beispiel Wildschweine oder Rehkadaver im Spiel sind.
Ja, das ist eine gute Frage, weil das ist ja, wenn Wölfe vorkommen oder Wölfe vorkommen können in dem Bereich, dann ist das ja, würde ich sagen, der Tatbestand einer Anfütterung von Wölfen. Mhm. Würde ich jetzt mal sagen.
Würde ich auch sagen, ja.
Die illegal ist. Mhm. Und wenn man dann ein totes Wildschwein hinlegt, dann kann man mir nicht erzählen, dass man mit dem Fuchs anlocken wollte, weil zum Fuchs anlocken reichen noch 2-3 Stockentenflügel oder 2-3 Hasenfüße.
Okay. Also das ist dann schon verdächtig, wenn man sowas sieht, weil das habe ich jetzt so oft in der letzten Zeit gehabt, dass mir Hörerinnen und Hörer Fotos schicken aus den Waldgebieten, wo irgendwie große Tierteile liegen, teilweise Wildschweinköpfe, teilweise sogar Rinderbeine und so weiter, wo man sich fragt, das gilt doch nicht den Füchsen, oder? Wenn man das dann zur Anzeige bringt, dann verläuft das häufig im Sande leider, weil die Jäger sich dann rausreden und sagen, nee, das ist ein Luderplatz für Füchse. Dann sind wir am Zug, das Gegenteil zu beweisen, was wir natürlich nicht können. Aber wie verhalte ich mich denn, wenn ich sowas finde im Wald? Das ist ja auch eigentlich, verstößt ja gegen alle, gerade wenn Wildschweine da liegen, auch gegen alle möglichen Seuchenverordnungen. Ne?
Also ich soll auf jeden Fall erstmal fotografieren. Ich fotografiere alles, was irgendwie mehr oder weniger verdächtig ist. Und meine Sammlung wächst. Ja, ich will es auf jeden Fall der Jagdbehörde anzeigen. Und ich habe mittlerweile mehrfach schon gemerkt, ich habe ja mehrfach schon illegale Fallen angezeigt und sowas bei der Jagdbehörde, dass die Jagdbehörde mir zwar nie antwortet, also ich kriege nie eine Antwort von denen, aber ich höre per Buschfunk dann schon, dass die Anzeigen wirksam sind.
Okay.
Also, dass dann die Jäger dann entweder die Falle beseitigen oder dass darüber geredet wird. Weil ich kenne ja auch einige Jäger persönlich. Hm. Und ich kriege dann schon so über den Buschfunk, sage ich mal, mit, dass da sich was tut, wenn man da eine Anzeige macht.
Also lohnt sich das immer, sich die Mühe zu machen, eine Anzeige zu machen?
Das lohnt sich meines Erachtens immer, weil man die Früchte davon, also das, was es wirklich bewirkt, meistens gar nicht mitbekommt. Also man kriegt da keine Rückmeldung von der Jagdbehörde, die sagt dann, Dankeschön, dass Sie diesen Fall aufgedeckt haben oder so. Das passiert ja nicht.
Okay, gut, Martin, dann danke ich dir an dieser Stelle sehr herzlich für diese aufklärende Folge und die sehr, sehr deutlichen Worte, die du gefunden hast. Jetzt kann sich jeder selber eine Meinung darüber bilden, wie er seine Haltung zur Jagd womöglich überdenkt. Ich hoffe, wir hören uns in absehbarer Zeit noch einmal hier an dieser Stelle, wenn wir dann vielleicht auch ein Stück weiter sind und wissen, wie es jetzt mit den Wölfen weitergeht draußen, wie die bejagt werden, ob die bejagt werden und in welchem Umfang. Auf jeden Fall für heute erstmal vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja, ich danke auch und ich freue mich, dass dieses wichtige Thema jetzt hier auch in die Öffentlichkeit getragen wird, weil das ist genau unser Problem, dass es schwierig ist, die Öffentlichkeit über diese Praktiken und dieses Thema zu informieren mit einer einigermaßen Reichweite, weil auch natürlich viele Medien durchaus der Jagd gegenüber recht positiv eingestellt sind. Da ist es dann oft schwer, mit Jagdkritik durchzukommen und deswegen ist es sehr wichtig, dass das hier thematisiert wird.
Deshalb, liebe Leute, wenn euch diese Folge bewegt hat, wenn sie vielleicht neue Horizonte öffnet und ihr sie wichtig findet, dann teilt sie bitte möglichst weiträumig und oft. Abonniert am besten auch gleich den ganzen Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Der Wolfspodcast ist unabhängig und ehrenamtlich. Martin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, tschüss, Sabine.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.